Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geld und Alltag. Mein Name ist Martin und wie immer ist Nina bei mir, die für euch die Fragen stellt, die wirklich zählen. Hallo Nina.
Hallo Martin, schön, dass es wieder losgeht. Ich bin gespannt, was heute auf der Liste steht.
Wir haben heute gleich mehrere Themen rund ums Sparen, Anlegen und die Schufa. Fangen wir mit etwas an, das gerade viele beschäftigt, der sogenannten Zinstreppe bei Tages- und Festgeld.
Zinstreppe, das klingt kompliziert. Was ist damit gemeint?
Grundsätzlich geht es darum, sein Geld nicht komplett in eine Festgeldanlage zu stecken, sondern es zu splitten. Ein Teil bleibt flexibel auf dem Tagesgeld, ein anderer Teil wird für unterschiedliche Laufzeiten fest angelegt, zum Beispiel 3, 6 und 12 Monate. So hat man mal Geld verfügbar und profitiert trotzdem von etwas höheren Zinsen bei längeren Laufzeiten.
Also eine Mischung, damit man nicht alles auf einmal bindet.
Genau. Der konkrete Artikel dazu war leider hinter einer Bezahlschranke, deshalb können wir keine Details aus dem Text zitieren. Aber das Prinzip selbst ist bekannt und für viele Haushalte relevant, die etwas Rücklage haben und nicht wissen, wie sie sie aufteilen sollen.
Verstehe. Und das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Je nachdem, wie viel man wann braucht, oder?
Genau. Das hängt stark von der persönlichen Situation ab, wie viel Liquidität man braucht und wie sicher die Einnahmen sind. Wir geben hier keine Anlageempfehlung, sondern erklären nur das Prinzip. Zum nächsten Thema, das passt eigentlich ganz gut dazu. Ein Redakteur vom Handelsblatt hat aufgeschrieben, wie er erst mit 42 Jahren angefangen hat, sich wirklich mit seiner Geldanlage zu beschäftigen.
Was hatte er denn vorher gemacht?
Er hatte sein Geld jahrelang einfach auf dem Girokonto liegen lassen, dazu eine Rentenversicherung mit Aktienfonds, die aber kaum was gebracht hat. Nach über 15 Jahren und mehr als 20.000 Euro Einzahlungen standen am Ende nur rund 1.000 Euro Gewinn, obwohl die Börsen in der Zeit eigentlich gut liefen.
Das ist schon wenig für so eine lange Zeit.
Ja, das zeigt, wie stark Kosten und die Wahl des Produkts das Ergebnis beeinflussen können. Er hat sich dann näher mit ETFs beschäftigt, also breit gestreuten Indexfonds.
Heißt das jetzt, ETFs sind automatisch besser?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt immer auf Kosten, Anlagehorizont und die eigene Risikobereitschaft an. Wir wollen hier niemandem etwas empfehlen, sondern nur zeigen, dass es sich lohnen kann, sich früh mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, statt Jahre verstreichen zu lassen.
Das leuchtet ein. Manche schieben das ja ewig vor sich her.
Genau. Und genau da setzt unser nächstes Thema an, nämlich Konsumentenkredite. Laut einer Auswertung von Verivox sind die Zinsen dafür auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren gefallen.
Das klingt doch erstmal gut für alle, die einen Kredit brauchen.
Grundsätzlich schon, aber eben nicht für jeden gleich. Die Konditionen hängen stark von der Bonität ab. Wer eine gute Bonität hat, profitiert stärker von den niedrigeren Zinsen. Wer schlechter eingestuft wird, zahlt oft weiterhin deutlich mehr.
Also lohnt es sich schon, mehrere Angebote zu vergleichen, bevor man einen Kredit abschließt.
Ja, ein Vergleich kann helfen, ein realistisches Bild zu bekommen. Am Ende bleibt es aber immer eine individuelle Entscheidung, die von der eigenen finanziellen Situation abhängt.
Bleiben wir beim Thema Zinsen, aber jetzt aus der Sparerperspektive. Wer Festgeld hat, muss ja auch an die Steuer denken.
Stimmt, das vergisst man leicht. Wie viel geht da eigentlich weg?
Auf Zinserträge fallen in Deutschland 25% Abgeltungssteuer an, plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Allerdings gibt es den Sparerpauschbetrag, aktuell 1.000 Euro pro Person, bei Paaren 2.000 Euro, die steuerfrei bleiben.
Und wer zieht das automatisch ab? Die Bank oder ich selbst?
Deutsche Banken führen die Steuer normalerweise automatisch ab, wenn kein Freistellungsauftrag vorliegt. Bei ausländischen Banken passiert das meist nicht, da müsst ihr die Zinsen selbst in der Steuererklärung angeben, und zwar in der Anlage KAP.
Das heißt, wer sein Geld im Ausland anlegt, muss aktiv werden.
Genau, sonst wird es schnell unübersichtlich. Und wer insgesamt einen niedrigen persönlichen Steuersatz hat, für den kann sich unter Umständen eine freiwillige Steuererklärung mit sogenannter günstiger Prüfung lohnen. Bei Ländern mit Quellensteuer, etwa Österreich, gibt es außerdem spezielle Formulare, um eine doppelte Besteuerung zu vermeiden. Solche Details sollte man im Zweifel mit einer Steuerberatung klären. Das hängt stark vom Einzelfall ab.
Klingt nach Papierkram. Aber gut zu wissen, dass es diesen Freibetrag gibt.
Ja, den sollte niemand einfach verschenken. Passend dazu noch ein Punkt zu Festgeldangeboten allgemein, ohne dass wir jetzt ein bestimmtes Produkt empfehlen wollen.
Worum geht's da konkret?
Es gibt am Markt Festgeldangebote mit langen Laufzeiten, teilweise bis zu 84 Monate, also 7 Jahre. Verbraucherportale weisen dabei öfter auf einen Punkt hin, der leicht übersehen wird. Die automatische Vertragsverlängerung.
Das heißt, wenn ich nicht rechtzeitig kündige, läuft der Vertrag einfach weiter?
Genau. Oft muss man mehrere Werktage vor Ablauf der Laufzeit aktiv kündigen, sonst verlängert sich die Bindung automatisch, teilweise deutlich. Wer sein Geld dann eigentlich für etwas anderes brauchen würde, kommt schlecht ran.
Also unbedingt Kalender stellen, wenn man Festgeld mit langer Laufzeit hat.
Genau, und generell vor Abschluss genau lesen, wie die Bedingungen zur Kündigung und Verlängerung aussehen. Solche Details entscheiden am Ende oft mehr über die Praxistauglichkeit als der reine Zinssatz. Kommen wir zum letzten Thema heute, und das betrifft ziemlich viele Menschen. Es geht um den neuen Schufa-Score, der seit März dieses Jahres gilt.
Ich habe davon gehört, dass sich da einiges verändert hat.
Laut einer Auswertung der Verbraucherzentralen berichten viele Verbraucherinnen und Verbraucher von unerklärlichen Verschlechterungen ihrer Bonitätsbewertung, obwohl sich an ihrer finanziellen Situation gar nichts geändert hat.
Das ist ja beunruhigend, wenn man gar nicht weiß, warum sich der Wert verschlechtert.
Genau das ist der Kern des Problems. Nachfragen bei der Schufa haben oft keine wirklich hilfreiche Erklärung gebracht, welche Faktoren wie stark gewichtet werden. Das macht es für Betroffene schwer nachzuvollziehen, woran es liegt.
Und was bedeutet das im Alltag, wenn der Score plötzlich schlechter ist?
Ein niedrigerer Score kann sich zum Beispiel auf die Konditionen bei einem neuen Mietvertrag, einem Handyvertrag oder einem Kredit auswirken. Manche Betroffene, gerade Jüngere oder Menschen in Lebensumbrüchen wie Umzug oder Jobwechsel, vermeiden laut der Auswertung deshalb sogar bestimmte Entscheidungen, aus Sorge vor negativen Folgen.
Das heißt, die Unsicherheit allein verändert schon das Verhalten.
Genau, und deshalb fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband ein faires und nachvollziehbares Bonitätssystem. Es geht vor allem darum, dass Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen können, wie ihr Score zustande kommt.
Kann man als Einzelperson denn überhaupt was tun, wenn man betroffen ist?
Man kann bei der Schufa eine kostenlose Selbstauskunft anfordern und die eigenen Daten prüfen lassen. Bei konkreten Fragen oder Unstimmigkeiten helfen auch die Verbraucherzentralen weiter. Eine pauschale Lösung gibt es aber aktuell nicht. Das bleibt ein Punkt, den viele im Blick behalten sollten.
Gut zu wissen, dass man da nicht komplett machtlos ist.
Das stimmt. So, das waren unsere Themen für heute. Von der Zinstreppe über ETFs, Kreditzinsen und Steuern bis zum neuen Schufa-Score. Wie immer gilt, individuelle Entscheidungen bei Geldanlage, Steuern oder Verträgen sollten immer zur eigenen Situation passen. Im Zweifel lohnt sich eine unabhängige Beratung.
Danke, Martin. War wieder spannend. Bis zur nächsten Folge von Geld und Alltag.